Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Organisationale Resilienz. Stärkung von Gesundheitsunternehmen und Mitarbeitenden. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Carsten Steffgen über organisatorische Resilienz. Steffgen nutzt seine Erfahrung aus 400 Projekten, um aufzuzeigen, wie Gesundheitsunternehmen und ihre Mitarbeitenden gestärkt werden können. Steffgen erläutert, wie die Bewertung psychischer Belastungen zur Stärkung von Unternehmen und Mitarbeitenden genutzt werden kann und betont die Bedeutung wissenschaftlich validierter Modelle und Maßnahmen.
Carsten Steffgen, Geschäftsführer der UCOM Smart Lion GmbH, ist Träger des Wertepreises des deutschen Mittelstandes und Teil der Bundesfachkommission Gesundheitswirtschaft und Bundesfachkommission Digital Health des Wirtschaftsrates Deutschland. Der 51-jährige Diplomkaufmann, Bachelor Honors International Management und Bankbetriebswirt, schaute vor Gründung seines Unternehmens auf über 20 Jahre internationale Erfahrung im strategischen Management zurück.
Schönen guten Tag, Herr Steffgen. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben. Wir wollen heute sprechen über Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz und warum das gerade bei Unternehmen auch im Gesundheitswesen ein Thema ist.
Hallo Herr Nitz, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und zum Thema Rede und Antwort stehen darf.
Resilienz ist ein immer wichtigerer Begriff. Könnten Sie unseren Zuhörerinnen kurz erläutern, warum dieser Begriff auch für die Gesundheitsbranche so wichtig ist?
Also organisationale Resilienz, grundsätzlich das Thema Resilienz kommt ja aus der Physik, ja, ist so die Fähigkeit eines Stoffes wieder in seine Ursprungsform zurückfinden zu können. Heißt, hier geht es darum, wie widerstandsfähig, wie zukunftsfähig ist ein Unternehmen. Und da müssen wir sehen, auch aus nicht nur dem politischen Umfeld mit Blick auf die Gesundheitswirtschaft haben wir eine Vielzahl von Herausforderungen für Unternehmen im Gesundheitswesen, also Herausforderungen, die sich stapeln und sicherlich auch Projekte, die nicht immer zur Lösung beitragen. Das Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist deshalb so wichtig, weil man organisationale Resilienz, wenn man es fachlich fundiert macht, auch messen kann. Nur diese Resilienz macht nur Sinn zu messen, wenn ich auf die tatsächlichen Bedingungen eines Unternehmens, ja, auf die Arbeitsbedingungen blicke und gleichzeitig auch auf das Thema Führung schaue. Heißt, der Begriff der organisationalen Resilienz, so wie man ihn, ich sag mal, populärwissenschaftlich in der einen oder anderen Managementliteratur, der Urlaub steht hoffentlich allen bevor, dann findet, das ist was anderes, ja, als wenn man sagt, ich messe tatsächlich Rahmenbedingungen des Arbeitens. Ich messe konkret, ja, wie hoch das Sinnerleben, die Handhabbarkeit und so weiter dieser Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden oder für die Geschäftsführung, für die Inhaber an der Stelle sind und schaue auch darauf, wie Führung innerhalb dieser Rahmenbedingungen.
Warum haben Sie sich gerade die Gesundheitswirtschaft ausgesucht? Der Laie denkt doch eigentlich in der Gesundheitswirtschaft, die Menschen sind sensibilisiert, weil sie sich ja täglich mit Gesundheit beschäftigen. Und deshalb könnte man annehmen, dass die Betriebe quasi da schon etwas weiter sind als die anderen. Aber Sie sind ja der Ansicht, dass dort auch besonders Herausforderungen sind und dies gilt zu meistern.
Ja, das ist vollkommen richtig. Leider ist es mitnichten so, dass nur weil man in dem Thema selber zu Hause ist, die Standards oder so, wie man diese Themen lebt, auch in der Umsetzung lebt, jetzt naturgegeben wären im Bereich der Gesundheitswirtschaft. Es ist vielmehr so, dass nicht zuletzt aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, aber auch des Themas Fachkräftemangel und so weiter, die Belastungen im Bereich der Gesundheitswirtschaft besonders hoch sind. Wir begleiten eine Vielzahl von Unternehmen, aber warum gerade der Fokus auf die Gesundheitswirtschaft? Weil hier einfach das Engagement der Mitarbeitenden, das Engagement der Inhaber, der Führungskräfte in Kliniken, in Pflegeeinrichtungen immer ein sehr hohes ist. Und gerade deshalb der Fokus darauf, weil die Missstände auf der anderen Seite wiederum auch sehr hoch sind und der Handlungsbedarf sehr hoch. Und dann gerade die zu unterstützen, die in Anführungszeichen anderen helfen. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir es gesehen. Und tatsächlich faktisch zu unterstützen, nicht durch Applaus und irgendwelche Lippenbekenntnisse, sondern zu sagen, man geht in die Unternehmen rein, man geht in den Dialog mit den Mitarbeitenden, in den hochpartizipativen Ansatz, kommt nicht mit Blaupausen von außen, sondern sagt, okay, wir diskutieren gemeinsam im Rahmen von Erhebungen, im Rahmen von Workshops, Fokusgruppen und so weiter, die tatsächlichen Arbeitsbedingungen. Und das wirklich wissenschaftlich validiert, mit entsprechenden Modellen, um konkret ja, für das einzelne Unternehmen sagen zu können, wie sieht es bei dir aus? Ja, nicht aufgrund etwa populärwissenschaftlicher Konzepte und solcher Dinge von außen, sondern was heißt das für mich als Inhaber? Was heißt das für jeden einzelnen Mitarbeiter, für die Führungskräfte und so weiter? Wo sind hier konkrete, pragmatische Ansatzpunkte für den Einzelnen, um die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens und jedes einzelnen Mitarbeitens an der Stelle zu stärken. Die Frage, warum ist das besonders wichtig? Wenn man mal Steckenpferd sind natürlich die Kliniken. Ich hatte Ihnen eben gesagt, ich komme gerade von einem Universitätsklinikum, bin gerade mit dem Auto ins Büro zurückgefahren, um hier mit Ihnen den Podcast entsprechend aufzunehmen. Wenn wir aber gucken auf beispielsweise Arztpraxen, ja, der Fachkräftemangel wird in neuesten Umfragen so eingeschätzt, dass 56% der Arztpraxen beispielsweise sagen, ich habe zu wenige Fachkräfte. 92% sagen, ich habe es schwer, sehr schwer, Personal zu finden. Ich musste auch in 51% der Fälle bereits meine Leistungen, meine Sprechzeiten und so weiter reduzieren. Und wenn wir darauf gucken, wie viele niedergelassene Ärzte scheiden in den nächsten Jahren aus. Bis 35 sind es über 50% der Ärzteschaft. Und ob gerade in schwach strukturierten Regionen hier die Neubesetzung immer sinnvoll oder überhaupt gangbar ist, da habe ich große Fragezeichen. Auch viele Ärzte, die aufgrund des Druckes und des Fehlens an Entlastung an Fachkräften sagen, ich reduziere meine Arbeitszeit. Allein in Bayern sind es 28% der niedergelassenen Ärzte, die sagen, ich werde mit diesen Rahmenbedingungen nur fertig, wenn ich hier meine Arbeitszeit entsprechend reduziere. Und bei MFAs sieht es ähnlich aus. Zwar ist es immer noch der Ausbildungsgang mit den meisten Zuläufen, aber wenn wir auf Statistiken gucken, fast 50% der MFAs denken regelmäßig darüber nach, aus ihrem Beruf auszuscheiden. Und in Apotheken sieht es da nicht anders aus.
Die nachwachsende Generation ist ja auch nicht so bereit, so wie wir und wie die Babyboomer zu arbeiten, sondern auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte in seiner letzten Ausgabe ja die sich verändernden Ansprüche an das Arbeitsleben. Wo sehen Sie da einen Punkt, wo quasi die Dinge ja auch von der Sicht aus problematisch sind?
Ja, da bin ich wieder bei diesem Punkt eben erwähnt, dieses faktische Messen. Ja, wie ist es tatsächlich im Unternehmen? Ja, und mit diesen Fakten auch umgehen zu lernen. Es ist mit Sicherheit Fakt, ja, dass der Anspruch an die Work-Life-Balance, ja, wie weit bin ich bereit, mich beruflich zu engagieren, in welchem zeitlichen Umfang und so weiter, das erleben wir gerade in einer Vielzahl von Projekten in Kliniken, bei jungen Assistenzärzten im Pflegebereich und so weiter, dass man hier heutzutage als Führungskraft, als Leiter eines Personaldezernates A, Probleme hat, jemanden zu finden, B, dann zu sagen, bekomme ich die Stelle in Vollzeit besetzt oder kann ich froh und, Klammer auf, dankbar sein, dass ich eine jüngere Generation dazu bewegen kann, in einer 60% oder 80% Lösung hier einzusteigen. Und wichtig ist auch hier wieder, und dann bin ich wieder bei diesem Messen der organisationalen Resilienz, Messen der Arbeitsbedingungen und so weiter, zu sagen, wie sieht es konkret im Unternehmen aus? Was brauchen wir? Was sind für uns gangbare Strategien und entsprechende Maßnahmen? Ja, deshalb muss ich jetzt nicht ich erweitere mal gerade das Thema um das Thema Führungsstil, ja, weil es so schön dazu passt, ja, wie ist die Erwartungshaltung des Mitarbeitenden. Ein Führungsstil, wie auch immer der ausgeprägt ist, kann passen, wenn er zu den Mitarbeitenden passt. Ja. Ich muss nicht agil führen oder eine agile Mannschaft haben, nur weil ich besonders viele Bücher zum Thema Agilität gelesen habe, sondern ich muss gucken, wie ist meine aktuelle Mannschaft ausgestellt, wie ist beispielsweise auch die Altersstruktur und was passt an Charakteren mit welchem Anspruch zu meinem Team. Und das kann ich nur erfahren, wenn ich auf dieses Team gucke, wenn ich auf mich als Führungskraft gucke und sage, was ist denn auch für uns ein gangbarer Weg? Ich muss mich ja nicht als Führungskraft verbiegen, sondern es gibt ja einen guten Grund, warum mein Unternehmen existiert, ja, warum ich als Inhaber einer Apotheke oder als Arzt gut funktioniere mit einer gut eingespielten Mannschaft. Und dann zu sagen, welcher Stil passt dazu, welche Mannschaft passt dazu und was sind aktuelle Ansprüche. Und die Ansprüche jetzt der ganz jungen Generation aus dem Spiegel-Artikel, das prägt sich natürlich auch durch die Corona-Pandemie auf andere Altersstrukturen aus. Also dieses, was vielleicht wir beide noch gelernt haben, weil sie mich mit ins Boot genommen haben, zu sagen, ich habe meine Werbeagentur ganz früh angefangen. So, da war es die Auszeichnung, morgens um 6 aus dem Büro zu kriechen, noch mit einem Glas Sekt in der Hand und das Projekt abgeschlossen zu haben. So. Aber da ist keinerlei Wertung drin. Ich rate nur immer dazu, mit den Sachlagen umzugehen und diese zu erfassen, wie sie tatsächlich gegeben sind. Und da gibt es kein Gut und Richtig oder kein Gut und Falsch beim Führungsstil und auch nicht wie eine Mannschaft an der Stelle oder welche Ansprüche von jungen Mitarbeitern mit reingetragen ist, sondern zu sagen, wie ist die Situation und was machen wir gemeinsam da draus? Und das in einem strukturierten Ansatz.
Das Problem ist ja ziemlich groß. Unter anderem geht man davon aus, dass bis 2035 rund 50% der jetzt aktiven Ärztinnen altersbedingt ausscheiden. Wo ist der Ansatz von UCOM? Wo kommen Sie ins Spiel? Was ist Ihre Hilfe für Unternehmen der Gesundheitsbranche?
Ziel ist es hier tatsächlich zu gucken. Ich bin ja sehr früh eingestiegen vor 7 Jahren und zum Glück auf den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychologie gestoßen und zu sagen, lasst uns fundiert messen, wie Arbeitsbedingungen, ja, im Bereich der Arbeitsaufgaben, der Verantwortung tatsächlich geprägt sind, wie Arbeitsprozesse sind, wie Schnittstellen funktionieren, wie räumlich-technische Bedingungen sind, ja, also gerade in Kliniken das Thema IT, IT-Support, Antwortzeiten und so weiter, ist in vielen Kliniken ein Belastungsfaktor. Ja. Viele Unternehmen der Gesundheitswirtschaft haben das Thema digitale Transformation vor Augen. Aber was heißt das an Hausaufgaben? Was ist der aktuelle Standort? Also räumlich-technische Bedingungen, ganz wichtig. Auch das Sozialgefüge heißt, wie geht man miteinander um? Wenn Rahmenfaktoren nicht optimal sind, wie weit kann die Teamstruktur, der Ausgleich im Team, die Kommunikation, die Offenheit im Umgang mit Problemen im Zusammenspiel mit der Führung funktionieren? Und das messen wir mit exklusiven, wissenschaftlich validierten Methoden, im Übrigen in kürzester Zeit. Also selbst für Großkliniken sind das Projekte, die dauern 10 bis 12 Wochen. Da schlackern viele mit den Ohren, weil man bei solchen Projekten immer halbjährliche oder 2-jährige Projektlaufzeiten dann vermutet. Und gerade für kleinere Arztpraxen oder Zusammenschlüsse geht sowas noch schneller. Also Rahmenbedingungen validiert zu messen und tatsächlich zu gucken, wie funktioniert Führung in diesem Rahmen? Ja, wie funktioniert das Thema organisationale Resilienz? Und das in einem Schritt zu erfassen und hieraus dann im Dialog mit den Mitarbeitenden, den Führungskräften und natürlich dann auch den Entscheidern auf höchster Ebene, Maßnahmen abzuleiten, konkreter Natur. Ja, nicht den Wischiwaschi-Workshop zum Thema X, ja, weil jemand eine tolle Idee aus einem Urlaub mitbringt, sondern zu sagen, okay, was sind die tatsächlichen Zahlen, ja, was sind die Grafiken, die tatsächlichen Werte aus den einzelnen Abteilungen? Und wie kann man hier konkrete Maßnahmen oder welche konkrete Maßnahmen kann man ableiten? Die werden auch dann tatsächlich priorisiert und adressiert, weil ganz wichtig ist ja Handlungsfähigkeit. Vielfach vermutet man, naja, es liegt am Thema Führung und wir schreiben der Führung Folgendes in das Hausaufgabenbuch. Aber hier ist wichtig zu sagen, wo habe ich Handlungsfähigkeit auf Führungskraftseite? Was kann ich mit meinem Team umsetzen? Wo brauche ich andere dazu? Eine Mitarbeitendenvertretung, einen Vorstand, ja, eine Bereichsebene und so weiter. Heißt, wenn es in strategischere Themen, übergeordnete Themen geht, muss man auch gucken, wer macht was auf welcher Ebene, damit diese Maßnahmen ineinander greifen und Verantwortung und Handlungsfähigkeit an der Stelle gegeben ist. Und dann ganz wichtig, gerade auch, wenn man so ein Projekt startet, gehen wir immer in die Wirkungskontrolle. Heißt, in einem Rhythmus beispielsweise von 3, 6, 9 Monaten, beziehungsweise der Rhythmus wäre 3 Monate, die Abfolge wären dann nach 3, 6, 9 Monaten, zu gucken, wird die Resilienz, ja, der einzelnen Bereiche gesteigert. Heißt, klar zu belegen, waren es die richtigen Maßnahmen, ja, wenn nicht, nochmal an Stellschrauben zu drehen und dann tatsächlich zu sagen, okay, beweisen wir die Wirkung, ja, machen wir eine Evaluation. Und wenn nicht, diese Werte besser geworden sind, tatsächlich auch nochmal zu gucken, okay, was können Folgemaßnahmen sein? Was sind Stellschrauben, die man drehen kann? Und dann tatsächlich zu sagen, ein fundiertes Messen auf wissenschaftlich validierter Basis mit konkreten, praktischen Maßnahmen. Ja, heute Morgen auch im Austausch mit einem Professor, ja, im Bereich der Radiologie, ganz konkret auf sein Team geguckt, wie funktionieren die verschiedenen Führungsebenen, was sind Austauschformate, die kommen müssen, was sind Unterstützungsleistungen für beispielsweise auch einzelne Mitarbeitende, die vielleicht mit den Rahmenbedingungen nicht so gut klarkommen wie ein Großteil des Teams. Also hier tatsächlich ganz pragmatisch in die Umsetzung zu gehen mit ganz konkreten Maßnahmen. Nicht populär, ja, oder mit Blaupausen von außen, sondern tatsächlich aus dem Unternehmen heraus, zusammen mit den Führungskräften, zusammen mit den Geschäftsführern, Inhabern und so weiter.
Insgesamt ist ja durch diese, sagen wir mal, mangelnde organisationale Resilienz die Zahl der psychischen Belastungen alarmierend gestiegen. Zum Beispiel, was man so sicher nicht denkt, im TK-Gesundheitsreport 2022 kann man nachlesen, dass 7,2 Fehltage auf Atmungssystemerkrankungen entfallen und 48 Fehltage pro Jahr gehen auf psychische Erkrankungen. Mhm. Wie sehen Sie da, die Einführung der Gesetzgeber hat ja immerhin reagiert und hat die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz ins Arbeitsschutzgesetz reingeschrieben, als verpflichtende Maßnahme. Und wie wird es in der Praxis angenommen? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, um gerade nochmal auf die Statistiken einzugehen. Ja, vollkommen richtig, aus dem TK-Gesundheitsreport heißt, wenn ich ausfalle aufgrund psychischer Belastung, falle ich sehr lange aus. Heißt, wir waren eben beim Thema Fachkräftemangel und Belastung für den Inhaber und so weiter. Die Arbeit wird ja nicht weniger. Im Zweifelsfall überall in der Gesundheitswirtschaft steigen Fallzahlen, ja, steigt die Arbeitsmenge, ja, werden Teams aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen entsprechender notwendiger Kürzungen und so weiter eher reduziert als aufgebaut. Heißt, mir fallen Leute aufgrund psychischer Belastungen aus, die müssen aus dem Team, ja, vielleicht sogar durch die Führungskräfte und so weiter aufgefangen werden. Wir waren eben bei besonders alarmierend im Bereich Gesundheitswesen, wenn wir auf die Anzahl der Fehltage gucken. 2012 haben wir noch 204 Fehltage je 100 Versicherte, ja, also geteilt durch 100 bei dem, was ich an Zahlen nenne. Im Gesundheitswesen hat sich die Zahl mehr als verdoppelt, ja, auf 443 Tage. Und auch das Thema Absentismus, um es da mal ein bisschen populärer zu machen, heißt auch, ja, über alle Branchen in Deutschland, ja, schlägt das Thema Absentismus mit 1200 Euro pro Mitarbeitenden und Jahr zu Buche. Da ist der Mitarbeitende krank, aber Herr Nietz oder Herr Stefken sagen, ich gehe noch zu meinem Arzt meines Vertrauens, ja, und sage, lass uns mal den Donnerstag und Freitag an Krankschreibung nochmal da dranhängen. Das sind 1200 Euro pro Mitarbeitenden und Jahr. Wenn die Zuhörer das mal hochrechnen auf die Anzahl ihrer Mitarbeitenden, egal wie klein oder groß das Unternehmen ist, ja, das ist eine ausschlaggebende Zahl. Und jetzt hat der Gesetzgeber aufgrund all dieser Zahlen, ja, schon sehr frühzeitig reagiert und hat gesagt, ich verpflichte jeden Arbeitgeber dazu, diese Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Aber viele, aufgrund von Informationsmangel oder weil das Thema nun mal zwischen Ihnen und mir gesprochen und denen, die uns zuhören, keinen besonders attraktiven Titel hat, Gefährdungsbeurteilung, Psychobelastung, klingt so ziemlich nach allem, was wir beide nicht haben wollen und keiner der Zuhörer. Ja, also der Gesetzgeber war hier sicherlich kein Marketing-Experte. Heißt aber, wenn ich das Thema so interpretiere, ja, und sage, ich habe hier nicht nur in Anführungszeichen das Damoklesschwert eines gesetzlichen Muss, sondern nutze das, um zu sagen, ich gucke explizit auf das eben genannte, die Arbeitsbedingungen, ja, auf das Thema, wie funktioniert Führung, wie kann Führung funktionieren in diesen Rahmenbedingungen und auf das Thema organisationale Resilienz, habe ich im Endeffekt eine Steilvorlage für dieses Thema. Ich habe eine Vielzahl von Förderprojekten, ja, bundesweit, die natürlich nicht diese gesetzliche Verpflichtung, weil das darf man nicht, abdenken. Aber zu sagen, das Thema Organisationsentwicklung, das Thema der Maßnahmen und so weiter, kann ich hier durch einschlägige Projektförderungen und so weiter gut abgelten. Also mein Rat ist, nehmen Sie das Thema ernst, ja, weil es ist eine gesetzliche Verpflichtung. Wenn es zum Ernstfall kommt, und das haben wir beispielsweise in IT-Unternehmen, wenn es zu Abschiedsbriefen an den Vorstand an der Stelle kommt, ja, Mitarbeiter nicht nur krank, sondern auch darüber hinaus noch einen Schritt weitergehen und so weiter, habe ich ein rechtliches Problem. Auch jede einzelne Führungskraft durch die Delegation von Verantwortung ein wenig. Aber so weit möchte ich gar nicht gehen. Zu sagen, das Thema positiv bei der Hand nehmen, weil das Thema Fachkräftemangel ist da, die Belastungen sind da, die können wir nicht wegschweigen, weil dann fahren wir ein Unternehmen an die Wand, sondern offensiv damit umzugehen und fundiert damit umzugehen, zu sagen, ich gucke mit einschlägigen Methoden in mein Unternehmen rein, ich nehme die Mitarbeitenden mit ins Boot, die Führungskräfte mit ins Boot, wir leiten gemeinsam diese Maßnahmen ab, haben eine hohe Akzeptanz hinsichtlich dieser Maßnahmen und gehen hier gemeinsam in die Umsetzung und beweisen uns auch den Erfolg im Rahmen dieser Wirkungskontrolle. Also, Muss ist eh da, da einfach den Mehrwert rausziehen und fundiert in die Umsetzung gehen. Nicht irgendwas aus dem Internet runterladen, irgendwie eine Befragung durchführen, Schublade aufmachen, Befragung verschwinden lassen. Dafür ist einfach der betriebswirtschaftliche Anspruch und der Faktor, ein Unternehmen sichern zu müssen, für die Zukunft stabil zu machen, ja, oder vernünftig übergeben zu können. Ob das jetzt der Sohn, die Tochter ist oder der Nachfolger im Rahmen einer Arztpraxis. Das ist, glaube ich, das Ziel eines jeden Unternehmers, weil sonst hätte man, wäre man nicht gestartet als Unternehmer. Und das eben sauber hinzubekommen mit einem guten Ansatz und viel Herzblut an der Stelle, das sollte, glaube ich, für jeden wichtig sein. Das Problem dabei, Herr Nietz, ist nur, habe ich die Methoden zur Hand? Ja, das Thema ist unattraktiv vom Begriff her, dann ist die Frage, wo kaufe ich mir Qualität an der Stelle ein, ja, weil die Budgets sind auch gering, ja, und ich kann mein Geld im Zweifelsfall nur einmal ausgeben, aber das ist ganz wichtig. Also den eigenen Anspruch, den man gerade im Bereich der Medizin selbst in Anspruch nimmt, nämlich eine saubere Diagnose und eine Ableitung von Maßnahmen. Ja, ob das für den Apotheker das entsprechende Rezept, die Beratung ist, weil sonst kann ich auch in den Drogeriemarkt gehen, mir was aus dem Regal ziehen, oder jeder Facharzt sagt, ich mache eine gute fachliche Beratung. Also zu sagen, erstmal eine vernünftige Diagnose mit Blick auf mein Unternehmen, ja, und dann die Maßnahmen zielorientiert für mein Unternehmen. Das wäre der große Rat an der Stelle. Oder das, was wir erleben.
Auf Ihrer Internetseite findet man im Mittelpunkt der Faktor Mensch. Ist das nicht ein Widerspruch? Weil wir reden zurzeit alle über künstliche Intelligenz, über Robotik und solche Dinge. Sie aber sagen, der Faktor Mensch sei die wichtigste Erfolgsgrundlage. Wie lösen Sie diesen scheinbaren Widerspruch auf?
Ja, der Widerspruch ist nur ein scheinbarer. Also, weil in der Umsetzung, selbst in der Entwicklung von KI, gerade KI in der Gesundheitswirtschaft sind wir selber in verschiedenen Projekten involviert und so weiter, ist es ja immer wichtig, und das merken wir auch an der Diskussion um ChatGPT, wie können wir den Menschen unterstützen? Ja, uns alle wegrationalisieren und Gesundheitswirtschaft durch eine Eingabe in ChatGPT zu lösen, das wird nie der gangbare Weg sein. Ja, es geht um den menschlichen Austausch. Hinter Prozessen stehen immer Menschen, hinter Softwarelösungen stehen Menschen. Und gerade im Thema der Gesundheitswirtschaft, wenn wir auf das Thema Pflege gucken, ob uns jemals da ein Roboter ersetzen wird in der Altenbetreuung oder in der medizinischen Versorgung, ich rück's mal in die hoffentlich sehr, sehr weite Zukunft. Heißt auch, dass wir die Prozesse, in die Menschen eingebunden sind, die Leistung, die Menschen erbringen, vereinfachen müssen. Ja, und das sicherlich gerne durch eine KI oder im Rahmen einer digitalen Transformation. Denken wir nur an das Thema Dokumentation. In Kliniken habe ich Zugriff auf die letzten Patientendaten, kann ich den Patienten am Bett direkt betreuen. Wenn ich auf eine ambulante Betreuung gehe, habe ich dieselben Daten direkt zur Verfügung. Das sind noch riesige Schritte, die wir da gehen müssen. Da gibt es viele tolle Konzepte und viele Projekte, bis das tatsächlich nicht an einer WLAN-Verbindung beispielsweise, haben wir gerade in dem Klinikum, scheitert, sondern tatsächlich pragmatisch gelebt werden kann. Das ist noch ein weiter Weg. Also im Fokus, gerade in der Gesundheitswirtschaft, wird hoffentlich immer der Mensch stehen und in allen Projekten, deshalb dieser partizipative Ansatz, die wir selber durchführen, steht immer der Mensch, immer mit Anstand, Ehre und auf Augenhöhe.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, mit mir gemeinsam in die Glaskugel quasi, wo sehen Sie uns im Jahr 2030? Wie gehen wir oder wie sind wir dann umgegangen mit dem Fachkräftemangel, mit der Veränderung des Arbeitsmarktes? Was ist so Ihre Vision? Wie könnte es im Jahr 2030 aussehen?
Was wir in Projekten heute erleben, ist, dass viele Fachkräfte, ja, im Umgang mit den Patienten, im Umgang mit den Angehörigen und so weiter, quer über alle Ebenen im Bereich der Gesundheitswirtschaft, da an ihre Grenzen stoßen und sagen, ich habe beispielsweise im Thema der Dokumentation, der kompletten Administration um den Einzelfall rumgruppiert, ja, eine Vielzahl von Anforderungen aus, ja, politisch getriebene Anforderungen an der Stelle, die ich erfüllen muss. Was ich tatsächlich sehe im Rahmen der digitalen Transformation und der Einführung von KI, ist eine Entlastung, eine hoffentliche Entlastung der Mitarbeitenden und Führungskräfte in all diesen Bereichen, die von menschlicher Hand nicht erfolgen muss, sondern eine Konzentration hoffentlich auf das, für dass jeder Mensch im Bereich der Gesundheitswirtschaft angetreten ist, nämlich Patienten zu versorgen, Menschen zu unterstützen, dass hier ein viel stärkerer Fokus drauf gelegt werden kann. Technisch wird sich im Bereich der Gesundheitswirtschaft sicherlich sehr viel tun, in Diagnoseverfahren, auch in der Abstimmung dieser Daten, das sehe ich sicherlich auch. Was ich nicht sehe oder worum ich bitte und bete, ist tatsächlich, dass wir uns in irgendeiner Form obsolet machen. So, die Ängste sind da, das erleben wir auch in Krankenhäusern, zu sagen, inwiefern bin ich hier tatsächlich noch gefragt, das soll bitte nicht passieren. Es wird eine Konzentration, eine Konsolidierungsphase sicherlich auch geben. Jenseits der Bertelsmann-Studie, die viele für Teufelswerk halten, so, aber das eine oder andere ist sicherlich sehr fundiert drin, also eine Konzentration im Klinikbereich, eine Spezialisierung wird es sicherlich geben, ja, aber die Flächenversorgung sollte darunter bitte nicht leiden.
Ja, herzlichen Dank für den Ausblick, Herr Stefken.
Herr Nietz, vielen Dank dafür. Danke für den wunderbaren Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.